Ich lese jetzt den Predigttext aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 8, die Verse 22 bis 30. 1 Könige 8, das ist also aus dem wunderbaren Gebet, diesem wunderbaren Gebet, das der König Salomo gesprochen hat bei der Einweihung des Tempels in Jerusalem. Ab Vers 22, 1 Könige 8. Und Salomo trat vor dem Altar des Herrn angesichts der ganzen Gemeinde Israels und er breitete seine Hände zum Himmel aus und sprach, O Herr, du Gott Israels, es ist kein Gott weder droben im Himmel, noch unten auf Erden dir gleich, der du den Bund und die Barmherzigkeit hältst deinen Knechten, die von ganzem Herzen vor dir wandeln, der du gehalten hast deinem Knecht, meinem Vater David, was du ihm zugesagt hast. Mit deinem Mund hast du es geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es heute der Fall ist. Und nun, Herr, du Gott Israels, halt deinem Knecht, meinem Vater David, was du ihm versprochen hast, als du sagtest, es soll dir nicht fehlen an einem Mann, der vor mir steht, der da sitzt auf dem Thron Israels, wenn nur deine Söhne auf ihren Weg acht haben, dass sie vor mir wandeln, wie du vor mir gewandelt bist. Und nun, du Gott Israels, lass doch dein Wort wahr werden, dass du zu deinem Knecht, meinem Vater David, geredet hast. Aber wohnt Gott wirklich auf der Erde? Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie solltest dann dieses Haus tun, das ich dich gebaut habe? Wende dich aber zu dem Gebet deines Knechts und zu seinem Flehen, o Herr, mein Gott, damit du hörst auf das Rufen und das Gebet, welches dein Knecht heute vor dir bringt. Lass deine Augen Tag und Nacht offen stehen über diesem Hause, über dem Ort, von dem du gesagt hast, da soll mein Name sein, dass du das Gebet erhörst, dass dein Knecht zu dieser Stätte gerichtet betet. So höre doch das Flehen deines Knechts und deines Volkes Israel, wenn sie hier bitten werden an diesem Ort. Ja, höre du es dann an dem Ort deiner Wohnung im Himmel. Und wenn du es hörst, so vergib. Liebe Gemeinde, habt ihr euch schon gefragt, was denn damit gemeint ist, wenn wir sagen, dass Jesus aufgefahren ist gen Himmel? Wie soll denn der Himmel aussehen, in dem Gott woont? Denn zu ihm ist Jesus da entrückt, aufgehoben werden. Wie soll ich das fassen? Na, die Antwort kann uns der Predigtext aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch der Könige geben, jenem Buch, das zusammen mit dem zweiten über die Zeit berichtet, wir haben das alles gelesen im Abendbibelstudium, die Zeit, als Israel ein Reich war, regiert von einem König und vereinigt im Glauben an den einen Gott, den Schöpfer von Himmel und Erde. König Salomo, dessen Weisheit sprichwörtlich geworden ist, sagt hier in unserem Text, siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Und dann bedenke ich Salomo, lebt und regierte im 10. Jahrhundert vor Christi Geburt. Also Himmelfahrt war für Salomo nog kein Thema. Aber die Frage, die für uns heute eng damit zusammenhängt, wo woont Gott? Wo und wie kann ich ihn kontaktieren? Diese Frage war ihm durchaus vertraut. Und dann kommt sie über ihn an jenem glanzvollen Tag im Jahre 955, als er im Rahmen eines Festgottesdienstes den Tempel einweiht. Diesen Tempel, das zentrale Heiligtum in Jerusalem, hatte er erbauen lassen, nachdem sein Vater, König David, schon Pläne dafür gemacht hatte. Und damit stellt sich logischerweise diese Frage: Wo wohnt Gott? Wo kann ich ihn anrufen? Dieser Gott, den Israel in seiner Geschichte so machtvoll, so überzeugend ervaren hat, dieser Gott, dem Salomo begegnet, und der auch unser Gott ist, der Vater Jesu Christi, und von dem Salomo sagt: Herr Gott Israels, es ist kein Gott, weder droben in Himmel, noch unten auf Erden, dir gleich. Fassungslos, ja staunend, steht de Salomo da. Ja, ich sehe ihn da so vor mir, hè? Du vielleicht auch, vor dem neu gebauten Altar, wie er einfach überwältigt ist von de Größe Gottes und dann erkennt: Gott ist unfassbar. Und doch lässt er sich fassen. Lasst uns diese beide Gedankengänge folgen. Zunächst, Gott ist unfassbar. Salomo, ja, eigentlich verliert er in seinem Gebet ein bisschen die Kontrolle. Je länger er mit Gott spricht, desto größer und unnahbarer wird ihm sein Herr. Und er bedenkt: Ein Tempel mit Handen gemacht, das reicht doch nicht aus, um Gott zu fassen. Richtig, Gott ist nicht zu fassen. Nicht zu fassen in Definitionen, also in Formen, die Menschen bedenken, um in einen Satz oder ein paar mehr zu sagen, wer oder was Gott sei. Und was gibt es da heute alles nicht für sonderbare Umschreibungen, wer Gott ist? Zum Beispiel: Gott ist das höchste Gut. Aber was bedeuten diese leere Floskeln? Was sagt das über Gott? Was bringt mir das, wenn ich das höre? Oder, ein wenig mehr philosophisch: Gott ist die Tiefe des Seins. Oder: Gott ist das Geheimnis der Wirklichkeit. Aber was bedeuten diese leere Floskeln? Was ist Wirklichkeit? Was ist Geheimnis? Du siehst, ich bin auch ein bisschen philosophisch. Ich frage durch. Was hat man daran? Gut, ich weiß natürlich, wir benutzen Definitionen. Aber können wir Gott damit richtig begreifbar machen? Und pass auf, Gott ist auch nicht zu fassen in Bildern. Die reformierte Kirche betont, im Gegensatz zu anderen Kirchen, das biblische Gebot: Du sollst dir kein Bildnis von Gott machen. Auch kein Gedachtenbildnis. Kennt ihr vielleicht das berühmte Bild, die Erschaffung Adam? Die Erschaffung Adams von Michelangelo im Sixtinischer Kapelle in Rom, im Vatikan? Da sehen wir Gott Vater, wie er mit wallendem weißen Bart und ausgestreckten Arm den Adam ins Leben ruft. Die Finger, die Hand, sehr berühmt. Und Jahrhunderte haben Menschen geleed mit dieser Vorstellung von Gott als einem Mann mit weißem Bart. Und ja, natürlich, in früheren Zeiten hatte dieses Bild eine gewisse Kraft. Denn damals genoss ein alter Mann in alle Regel höchste Autoriteit. Aber heute, wenn es nach dem Feministinnen ginge, musste ich fragen: Was ist ein Mann denn überhaupt? Auf keinen Fall ein selbstverständliches Vorbild. Eher ein hoogst problematisches Wesen, das überhaupt nicht als Begriff für Gott taugt. Daarom kunnen man angeblich nicht mehr wie selbstverständlich beten: Vater unser im Himmelreich. Da hat es schon viel zu tun gegeben in Katholikentag in Stuttgart über dieses Thema. Aber ist uns denn etwa mit einer Mutter unser gediend? Ganz schlaue Theologen schlagen vor, man solle Vater, Mutter, Unser beten. Seit ich hier bin, habe ich mir eine ganze Reihe deutsche Bibelübersetzungen gekauft. Und jawohl, laut der Bibel in gerechter Sprache heißt es jetzt: Du Gott bist uns Vater und Mutter im Himmel. aber nein, liebe Geschwister. Wir beten, Vater unser im Himmel. Gott ist zwar kein Mann, aber er ist unser Vater. Und zwar ganz einfach darum, weil es Jesus uns so geleerd hat. Stel dir vor, wo kämen wir hin, wenn wir sein Wort nicht so stehen lassen, wie er es gesagt hat? Der Sohn Gottes. Aber wir wissen zugleich, wenn wir so beten, dass Gott nicht zu fassen ist in Worten und Begriffen, von wem sie auch immer stammen. Gott entzieht sich allen Zugriffen und Zugängen, die von uns ausgehen. Genau das ist der Punkt. Daher die völlig berechtigte Frage von Salomo. Sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Zie je der Himmel und aller Himmel, Himmel kunnen dich nicht fassen. Zie je, so kunnen wir ergänzen, die Definitionen und seien sie noch so originell, die Erlebnisse und seien sie noch so tief, die Bilder, auch wenn sie noch so attraktiv sind, die Traditionen und seien sie noch so ehrwürdig, sie alle kunnen dich nicht fassen. Wie sollte es dann, so betet Salomo weiter, dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Ich weiß, diese Unfassbarheit Gottes kann uns zu schaffen machen. Martin Luther hat vor 500 Jahren in einer Abhandlung über das Abendmahl Folgendes darüber geschrieben. Interessant, echt, echt Luther. Nichts ist so klein, Gott ist noch kleiner. Nichts ist so groß, Gott ist noch größer. Nichts ist so kurz, Gott ist noch kürzer. Nichts ist so lang, Gott ist noch länger. Ist ein unaussprechliches Wesen, über und außer allem, was man nennen oder denken kann. Die Frage aber bleibt, wie kommen wir mit einem unermesslichen Gott in Berührung, in Verbindung. Und wie steht er zu uns? Salomo erinnert Gott, darf ich es einfach ganz menschlich sagen. Salomo erinnert Gott an sein Versprechen. Du hast versprochen. Du, Herr, hast uns etwas versprochen. Im Blick auf den Tempel. Was hast du gesagt? Da soll mein Name sein. Vers 29. Lass deine Augen Tag und Nacht offen stehen über diesem Hause, über dem Ort, vor dem du gesagt hast, da soll mein Name sein. Gott benötigt zwar keine Häuser und keine Bauwerke, aber, und wie wirklich schön ist das, er will sich finden lassen, anrufen lassen, fassen lassen in seinem Namen. Aber jetzt ein musikalisches Intermezzo. Ich freue mich darauf. Bruder, das haben wir. Wir haben hier ein musikalisches Intermezzo während der Predigt. Erzähle das weiter in Holland. Vielleicht ist das eine gute Idee. Jeremy. Alzo, eerste punt, Gott is onvastbaar. Aber zweitens, Gott lässt zich fassen in seinem Namen. Weißt du, wenn das Volk hinaufging in den Tempel, dann taten sie dies in der Gewissheit, hier treffen wir Gott an, wirklich. Hier würdigt er uns seinem Wort. Hier nimmt er wirklich auf, was wir ihm sagen. Und die Jungens und Mädchen damals, die wussten sozusagen Gottes Adresse. Jetzt kann ich die Frage schon hören. Können wir sagen, was der Tempel für Israel war, das sind die Kirchen für uns. Wir nennen ja unsere Kirchen auch gern Gotteshäuser. Man sieht es in ganz Oberösterreich, Gotteshäuser. Also kann ich sagen, wenn ich da hineingehe, dann bin ich bei Gott. Was denkst du? Maar daar gibt es keinen Automatismus. Wir kennen allen hier die Geschichte in Evangelium, wie Jesus in heiligen Zorn den Tempel von den Geldwechslern und Händlern reinigt. Wie er sie regelrecht hinausschmeißt. Der Evangelist Johannes erzählt die Geschichte so, dass die Gegner Jesus fragen: Beweis uns doch, bitte schön, beweis uns mit einem Zeichen, dass du so etwas tun darfst. Aber Jesus, was antwortet er? Reiß diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Und Johannes erklärt dann, Jesus meinte mit dem Tempel seinen Leib. Also, Jesus selbst ist für uns Gottes Tempel. Jesus ist der Ort, wo wir Gott antreffen. Jesus Christus ist für uns Gottes erste Adresse. Wer ihn hört, hört Gott. Wer sich ihm stellt, stellt sich Gott. Wer ihm begegnet, begegnet Gott. Und was Jesus voraussagte, traf ein. Sie haben diesen Tempel zerbrochen. Sie haben ihn am Kreuz zerbrochen. Aber am Ostermorgen wurde dieser Tempel Gottes wieder hergestellt. Und von diesem Augenblick an braucht die Menschheit nicht mehr den Tempel in Jerusalem oder ein anderes Gotteshaus, sondern sie geht zu Jesus, wenn sie Gott sucht. Als Jesus, wenn ich noch einmal zurückblenden darf, am Tiefpunkt seines Weges hier auf Erden angekommen war und nichts mehr für sich selber suchte, da hat ihn Gott erhöht. Und hat ihm, so sagt Paulus in dem Brief an die Philipper, einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Welchen dann? Welch ist der Name? Kannst du es raten? Gott hat Jesus seinen eigenen Namen gegeben. Herr. Kyrios. Auf Griechisch. Gott hat seinen Namen an Jesus gegeben. Und wie wunderbar, bereits hier also in diesem alttestamentlichen Text ist dieser Name in verborgener Weise eingezeichnet. Jesus ist in Salomos Gebet gegenwärtig, ohne dass er es weiß. Interessant, er weiß es nicht. Ohne dass Salomo es weiß. Was betet er? Vers 25. Hör mal. Nun, Herr, Gott Israels, halte deinem Knecht, meinem Vater David, was du ihm versprochen hast. Es soll dir nicht fehlen an einem Mann, der vor mir steht, der da sitzt auf dem Thron Israels. Aber es fehlt te bald an solch einer Mann. Jedenfalls in dem Sinne, wie sich Salomo das dachte. Es fehlt te bald an einem Mann aus dem Hause David auf dem Thron Israels. Wie wir in Abendbibelstudium gelernt haben, das Königtum ging unter. Hatte Gott nicht Wort gehalten? Weißt du, die Himmelfahrt Christi bestätigt uns, es fehlt nicht an diesem Mann. Wie wir das in einem Moment singen, Jesus Christus herrscht als König, alles ist ihm untertänig, alles legt ihm Gott zu Fuß. Er ist der Davidsohn, er ist der Herr über das ganze Universum, denn er sitzt zu Rechten Gottes. Das ist, was wir glauben. Das ist Christi Himmelfahrt. Hörst du? Alles ist ihm untertanig. Wenn du die Nachrichten hörst oder siehst in Vers 1, nicht vergessen diese Woche. Alles ist ihm untertänig. Aber jetzt halte ich kurz inne. Gilt das wirklich in unserem Leben? Ist Jesus unser Herr? Für uns hier? Weißt du, ein bisschen fromm sein, ein bisschen Religion, ein bisschen Gott, darüber lassen durchaus viele mit sich reden, habe ich schon gemerkt. Da kann man einfach ein Gespräch überführen. Aber alles tun, was Gott sagt, wollen wir das? Viele wollen Christ sein, aber wollen wir auch als Christen leben? Corrie ten Boom, entschuldige mich, ein Holländer, eine bekannte Christin aus Holland, Corrie ten Boom, die hat es einmal so gesagt. Ich war froh, dass Jesus mein König ist, aber ich wollte doch lieber selber Präsident bleiben. So gesagt, hè? Und genau das geht nicht. Wenn ich Gottes Wille tue und Jesus in mein Leben nachfolgen will, dann gibt es nichts weniger als einen Regierungswechsel. Hörst du? Jetzt muss ich als Prediger ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht falsch verstanden werde. Ich hielt einmal ein Predigt in Amersfoort, in der genau dieser Satz fiel. Es ist ein Regierungswechsel fällig. Und ein Ehepaar, das zum Gottesdienst nicht kommen konnte, ließ sich von ihrer 13-jährigen Tochter berichten. Nun sag mal, wie war es in der Kirche? Was hat der Pastor gesagt? Und ja, das Mädchen hat gut zugehört. Sie antwortete, er hat gesagt, die Regierung muss weg. Da waren die Eltern ganz in Schock. So hatten die mich gar nicht eingeschätzt, dass ich das so direkt von der Kanzel aus sagen würde, die Regierung muss weg. Ich nehme an, dass ich mich heute klarer ausgedrückt habe, wenn ich sage, ein Regierungswechsel ist fällig, falls es nicht schon geschehen ist. Ein Regierungswechsel nämlich in uns, in unserem Herzen und Seelen. Das ist die Botschaft am Himmelfahrtsfeier. Herrschaftswechsel. Denn das Himmelfahrtsfest stellt uns den vor Augen, in dessen Namen dieser Wechsel geschieht. Nur in diesem Namen, Jesus Christus, lässt Gott sich fassen. Darum beten wir im Namen Jesu, Vater unser, und das bleiben wir doen, Vater unser im Himmel. Ich schließe mit den Worten Salomos, Herr Gott, erhöre das Gebet, das dein Knecht an diesem Ort spricht. Erhöre die Bitten, wenn dein Knecht und dein Volk Israel beten. Höre auf sie in deiner Wohnung oben im Himmel. Höre auf sie und vergib. Amen. Jetzt singen wir das Lied. Lied Nummer 28, Jesus Christus herrscht als König. Ich stelle vor, wir singen die Strophen 1, 2 und 3.